Elbert begeistert ist über Jesus, stimmt das?
Amen.
Lass mal einen ordentlichen Applaus geben für unseren Herrn. Halleluja. Ich glaube, wir können noch ein bisschen besser. Noch einmal.
Halleluja.
Yes, oh Jesus. Es geht um dich, du bist herrlich. Wir haben, bitte bleibt stehen. Wir haben wirklich von dieser wilden Liebe gerade gesungen und ich hoffe, dass es in euer Herz gegangen heute Morgen, so an diesem wunderschönen Morgen, dass die Liebe Gottes hier für jeden da ist. Und ich möchte anfangen, mein Name ist Reinhard Leistner, ich gehöre hier zum Leitungsteam der Gemeinde. Ich hoffe, dass ich heute nicht zu schnell sprechen werde für dich, aber ich habe ein starkes Thema für uns und ich möchte anfangen mit einem kleinen Experiment. Ich möchte bitten, dass alle sich jetzt hinsetzen, die, Achtung zuhören, sich alle hinsetzen, die noch nie für ihren Glauben ausgelacht wurden, okay? Also ich meine jetzt nicht, dass du glaubst, dass Schalke der beste Fußballverein ist und dann wurdest du ausgelacht, das meine ich jetzt nicht, ja? Dein Glaube an Jesus Christus, wenn du da mit der Kirche nichts am Hut hast, ja, dann darfst du dich setzen, wenn du sagst, ist noch nie passiert, ja, eigentlich... Ging es ganz gut, die Deutschen sind tolerant. Setz dich, ist nichts zum Schämen, aber ich merke, es ist doch recht zögerlich, ja? Alle überlegen noch Kindheit, 5 Jahren. Nee, manche fangen an, sich zu setzen. Ah ja, könnt ihr euch mal umschauen, wenn das jetzt wirklich so ein Abbild ist, dann muss ich sagen, ja. Also der Glaube an Jesus ist nichts Populäres, ja? Man wirft uns Christen ja auch einiges vor. Und manche sagen sogar, die Christen sind selber schuld, wenn sie verfolgt werden, weil die parken ja falsch Sonntagmorgen und singen viel zu laut. Ja? Also das sollte nicht ein Grund für Verfolgung sein. Ich spreche das Wort Verfolgung aus, weil heute wird weltweit gedacht in den Gottesdiensten rund um den Globus an die verfolgten Christen. Und das ist auch unser Thema heute Morgen. Also ich merke, ihr erlebt auch, wenn man als Christ sich outet, erlebt man Widerstand. Ja, manche vergleichen uns in den Medien mit irgendwelchen radikalen Typen, so radikal wie die Islamisten und gefährlich, weil sie homophob sind und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt noch eine Stufe härter, wenn du in deinem Leben schon einmal körperliche Gewalt erleiden musstest, wegen deines Glaubens, dann darfst du stehen bleiben. Also bitte hinsetzen, wenn noch nie ein Stein nach dir geschmissen, eine Ohrfeige, ein Tritt, ein Messer geflogen kam. Ups. Geht es uns doch ziemlich gut, auch in Deutschland, ja? Aber ich weiß, dass eine Person jetzt stehen müsste. Wo ist denn Johanna? Johanna, ja, okay, das war vielleicht zu schnell gesprochen auf Deutsch. Please keep standing, remain standing, if you have ever experienced physical violence against you because of your faith. Okay, wow, das ist wirklich eine Person. Aber es sind, maybe see it again, thank you. Aber es sind tatsächlich an die 200 Millionen Menschen weltweit. Die spiegeln sich jetzt hier nicht ab in unserer Versammlung heute Morgen. Aber die wollen wir denken, auch wenn sie weit weg von unserem Blick sind. 200 Millionen Menschen, die zum Beispiel in Eritrea wohnen und dort, wenn sie sich als bibeltreue Christen outen, ins Gefängnis kommen. Aber das Gefängnis ist so etwas wie knapp an der Hölle vorbei. Christen im Iran, wenn die sich bekehren vom Islam her, gilt ihnen offiziell die Todesstrafe. Christen in Nordkorea werden öffentlich erschossen, wenn sie sich zu Christus bekennen. Christen in Afghanistan, Irak und wir könnten diese Länderliste noch weiter und weiter führen. Es sind Menschen, die gegen Gewalt sind, für Demokratie, die ihre Regierung lieben und den Herrn an erste Stelle stellen und für ihren Glauben unsagbares leiden. Und an die wollen wir heute denken, für die wollen wir auch beten. Und wir wollten, können nicht alle Länder jetzt hier durchgehen, aber ein Land stellvertretend, das hat auch der AVC, Aktionskomitee Verfolgte Christen, auch so vorgeschlagen für diesen Sonntag, nämlich Pakistan, wo auch zwei Familien, das sind auch Gemeindemitglieder bei uns in der Gemeinde, auch herkommen. Und dann werde ich auch gleich nochmal den Johanna interviewen. Zuerst einmal ein kleiner Einblick dahin nach Pakistan, wie es dort aussieht.
Oh.
Unter Druck stehen eigentlich alle. Die 96%, die ungefragt von Geburt an Muslime sind, besonders jedoch die Frauen und die 1,6% Christen. In radikalen Gegenden werden Frauen mittels Vollverschleierung aus der Öffentlichkeit weggesperrt, Ausdruck des Erfindergeistes männlicher Eifersucht. Häusliche Gewalt und Ehrenmorde sind salonfähig. Aufgewachsen mit islamistischer Hetzpropaganda an Koranschulen, können viele junge Pakistani mit der Idee religiöser Toleranz nichts anfangen. Menschenrechte sind nur in der Verfassung garantiert. Die Scharia ist die Grundlage der Rechtsprechung. 1986 trat das sogenannte Blasphemiegesetz, Artikel 295 des pakistanischen Strafgesetzbuches, in Kraft. Tatsächliche oder angelastete Geringschätzung des Propheten Mohammed führen zu Geld und dramatische Haftstrafen, im schlimmsten Fall zum Tod. Das skandalöse Gesetz macht es leicht, religiöse Minderheiten, geschäftliche oder politische Konkurrenten mit falschen Anschuldigungen aus dem Verkehr zu ziehen. Die Taliban und Al-Qaida wollen ihre radikale Philosophie in Pakistan aufrichten. Wegen meiner Kampagne gegen die Scharia und für unterdrückte Christen und andere Minoritäten werde ich bedroht. Aber ich glaube an Jesus Christus, der sein eigenes Leben für uns gegeben hat. Ich lebe für unterdrückte Minderheiten und leidende Menschen und bin bereit, für sie zu sterben. Shahbaz Bhatti, der einzige und letzte Christ im Parlament, wurde im Frühjahr 2011 ermordet. Doch kaum weniger laut als von den Minaretts schallt es sonntags durch die Gassen christlicher Quartiere, wenn deren Bewohner Gottesdienst feiern. Dass es diese Christen in einem gesellschaftlichen Klima von Hass, Intoleranz und Gewalt nicht leicht haben, liegt auf der Hand. In der Islamischen Republik Pakistan sind ein großer Teil der Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für Christen unzugänglich. Zum christlichen Glauben konvertierte Muslime werden von ihren Familien mit dem Tod bedroht.
Ich war Muslima, bin seit 9 Jahren Christ und lebe mit meinem Mann inkognito in dieser Stadt.
Ja, bis dahin. Wir wollen jetzt 2 Gebetsanliegen aufgreifen, die sich um Pakistan drehen, so ähnlich wie wir gerade auch gesehen haben. Und Rosalie wird uns das Anliegen vorlesen und dann mit uns gemeinsam dafür beten.
In Pakistan stellt sich so dar, dass statistisch gesehen täglich 2 Christinnen entführt und zur Annahme des Islam gezwungen werden. Christliche Eltern leben in ständiger Sorge um ihre Töchter. In Koranschulen wirken Extremisten gezielt darauf hin, dass muslimische Männer christliche Mädchen und Frauen vergewaltigen und anschließend zur Heirat und Konversion zum Islam zwingen. Manche werden mit vorgetäuschter Liebe junger Muslime oder besseren Bildungschancen gelockt, andere gewaltsam entführt. Zwangsverheiratete Frauen wagen oft nicht zu fliehen, zum einen aus Scham, zum anderen aus Angst vor negativen Folgen für ihre Familien und Gemeinden. Doch obwohl sie äußerlich Muslimas sind, halten viele in ihrem Herzen an Jesus fest. Für diese Menschen möchten wir jetzt beten. Lieber Vater, wir bringen die Anliegen der christlichen Frauen und Mädchen aus Pakistan vor deinen Thron. Nehme du dich ihrer an und bewahre sie vor Entführung, Vergewaltigung und Zwangsehe. Lass sie unter deinem ganz besonderen Schutz gehen. Sei du mit den Tausenden von Frauen, die nun in muslimischen Familien leben müssen. Sei du ihnen weiterhin ihr Licht und ihr Heil in der Dunkelheit. Schenke ihnen Kraft, an dir festzuhalten und deine Liebe weiterzugeben. Auch bitten wir für die muslimischen Ehemänner, die den Mädchen und Frauen unsagbares Leid angetan haben. Lass sie dich, den wahren Gott, erkennen und begegne du ihnen, um ihre Herzenseinstellung zu verändern. All der jungen Muslime nehme dich an damit sie nicht radikalisiert werden, sondern lass sie ins Nachdenken kommen. Bringe deine Liebe zu den Menschen, damit ihr Denken und Handeln verändert werden kann und Frieden die aufgescheuchten Seelen erreicht. Erbarme dich der Opfer und Familien, aber auch der Täter, damit Versöhnung und Frieden bei diesem Volk einkehren können. Amen.
Ja, während Liz nach vorne kommt, vielleicht noch mal kurze Zwischenbemerkung für die, die jetzt hierher ganz ahnungslos gekommen sind und dachten, ich habe schon genug Probleme, jetzt muss ich auch noch für solche schweren Themen beten. Es ist ganz wichtig, dass wenn wir beten, dass wir unsere Feinde segnen. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt gegen den Islam reden, weil der Islam ist ein System, so wie jede andere Religion, die nicht von Gott ist, die nicht von Gott sich gedacht wurde. Und Menschen, die das ausnutzen für ihr böses Herz, die wollen wir lieben, die wollen wir auch sehen als Menschen, die Gott liebt und denen er hinterhergeht. Wir müssen das trennen zwischen Systemen, die Menschen verachten und knüppeln und knebeln, und den Menschen, die darin gefangen sind und verblendet sind. Und deshalb wollen wir mit großer Liebe und nicht mit Zorn reagieren, so wie es unsere Geschwister in der verfolgten Welt uns vorleben. Sie sagen, bitte betet für uns, dass wir der Verfolgung standhalten. Die Menschen, die verfolgt werden, Schlimmes erleben, sagen, wir wollen denen vergeben, die uns das angetan haben. Wir wollen in der Vergebung leben. Und das soll ein großes Vorbild auch für uns sein. Liz.
Obwohl sie von ihnen Muslimen Nachbarn oft wie Dreck behandelt werden, gibt es Christen, die voller Liebe für Muslime sind, für sie beten und ihnen von Jesus erzählen. Und tatsächlich kommen Muslime durch das Zeugnis von befreundeten Christen ins Nachdenken und entscheiden sich für ein Leben mit Jesus. Doch Christen mit muslimischem Hintergrund haben es besonders schwer. Wenn ihr Glaubenswechsel entdeckt wird, stellt ihre Familie sich häufig unter Hausarrest und versucht, sie mit Gewalt zurück zum Islam zu bringen. Ansonsten werden sie verstoßen oder müssen sie sogar um ihr Leben fürchten. Wenn sie verheiratet sind, werden ihre Ehepartner oft zur Scheidung gedrängt und ihre Kinder weggenommen. Sie taufen zu lassen ist besonders schwierig, da dieser Schritt als endgültige Abkehr vom Islam angesehen wird. Ja, lieber Jesus, wir danken dir, dass wir heute zusammen sind und dass wir für unsere Brüder und Schwestern beten dürfen. Danke für alles, was du schon getan hast. Es gibt viele Leid, sicher, aber dein Werk geht weiter. Danke für die Bekehrung. Danke für die Bewahrung. Danke, weil das Evangelium trotz Bedrohung weiterhin verkündet wird. Und wir beten dich für unsere Brüder und Schwestern, damit du sie bewahrst, damit du sie unterstützt, damit du sie Weisheit schenkst, damit du ihre Herz mit Liebe erfüllt, Trost hast um sie herum. Ich bitte dafür, Vater, dass ihre Familienmitglieder auch bewahrt werden. Im Namen Jesus. Amen. Amen.
Dankeschön. Ein kleiner Applaus für Liz, die so super Deutsch spricht schon. Danke. Die Bühne hier ist also nicht nur für perfektes Deutsch, wobei das war ja schon ganz nah an perfekt dran. Aber wir lassen hier alle Akzente zu und wirklich hier ist Raum für jede Nation und jede Sprache, hier gemeinsam Gott zu dienen. Amen. Wir sind keine deutsche Gemeinde, wir sind eine Gemeinde, die aus vielen Nationen besteht. Und jetzt möchte ich mal Johanna bitten und Gulnas nach vorne zu kommen. Please come forward. Ich habe sie am Donnerstag auch schon bei den Senioren interviewt und wollte mal eine kurze Frage stellen. Ihr kommt aus Pakistan. Wie viele, also erstmal hier Johanna und das ist eine Frau Gulnas und ihre Tochter kennt ihr bestimmt auch schon. Ja, bitte mal herzliches Willkommen geben. Die Tochter, die wollte hier oben nicht stehen. Die ist im Kinderdienst unten, die in die Schmeier. Ihr kommt aus Pakistan. Wie viele Christen leben dort und wie viele Muslime? How many Christians, how many Muslims?
Muslims, ungefähr 59% Muslimin und 2,5 bis 3% christlich Leute.
Und wie viel gesamt ist der Numbers? 200 Millionen? Ist es?
Ja.
Ja. Also 200 Millionen? 200 Millionen ungefähr Bevölkerung?
Oder mehr.
Noch mehr sogar. Ja. Und dort müssen sich die wenigen Christen, die 2%, müssen sich behaupten in einem islamischen Land, also per Verfassung islamisch und natürlich auch noch als große, große Minderheit. Ihr seid jetzt wie lange schon in Deutschland?
Seit dem 20 Monaten.
20 Monate und spricht schon so gut Deutsch. Und sie kam, ich erzähle die Geschichte mal kurz selber. Denn wenn jemand selber drinsteckt, dann braucht er viele Worte, das zu erklären. Das ist natürlich normal. Aber ich erkläre das jetzt mal kurz. Sie mussten fliehen. Er ist Krankenpfleger, examinierter Krankenpfleger im OP-Bereich, sehr hoch ausgebildet, hat viele Jahre gearbeitet in einem internationalen Krankenhaus und hat seinem Kollegen, der immer ihn ausgelacht hat, ach, du bist Christ, du glaubst an drei Götter, du glaubst an ein falsches Buch, gefälschtes Buch, hat er irgendwann mal gesagt, so, hier ist eine Bibel, lies mal selber. Ja? Und dann hat er sich bekehrt, der muslimische Arbeitskollege. Und die Familie von ihm war nicht sehr glücklich darüber und in Pakistan, da herrscht also das System, das wird nicht vom Staat her gefördert, aber auch nicht eingedämmt, und zwar, dass die Mullahs, also die muslimischen Gelehrten, die haben sehr viel Macht und Einfluss. Wenn die eine Fatwa, eine Rechtsprechung aussprechen, dann richten sich alle Menschen danach und nicht nach dem, was der Präsident sagt. Und so wurden die Mullahs aufgewiegelt, eben diesen schlimmen Menschen hier, der einen Muslim zum Herrn geführt hat, zu töten. Und zweimal wurden Todestrupps auf ihn praktisch, so schwarze Menschen kamen nachts, dann haben ihn versucht umzubringen. Und sein Körper ist auch voller Narben und er musste fliehen mit seiner Familie. Und sie sind da nicht so geflohen, wie es viele gemacht haben vor 4 Jahren, sondern mit einem Arbeitsvisum. Nach Malta, dort ist ja auch Englisch die Sprache, und dann nach einem Jahr konnten sie dort nicht mehr arbeiten. Und dann haben sie gesagt, sie versuchen es hier in Deutschland und sind jetzt schon über 20 Monate, warten sie darauf, dass Gott ihnen hier Anerkennung gibt. Und bisher haben sie die nicht bekommen. Und es ist eine sehr, sehr schwierige Situation unter viel Druck. Was mich aber beeindruckt ist, dass man das bei Johanna und seiner Familie nicht merkt. Die sind immer fröhlich und es ist nicht aufgesetzt. Und sie dienen dem Herrn mit Freude. Und das ist meine Frage, die ich jetzt mal habe an Johanna. How come you serve the Lord with joy, although you're under such pressure?
Word of God.
Es ist das Wort Gottes.
I always say, if we are standing on the promises of God and we believe that whatever He said is true, then He gives us strength. And
ich sage immer, wenn ich auf den Verheißungen Gottes stehe und glaube, dass sein Wort wahr ist, dann gibt er uns die Kraft.
So, for example, I just quote one reference. Brother is here; he will quote rest of them. I just quote one from the Gospel of John. Lord Jesus said, "I will not leave you orphan." If your brother, your family will leave you, your parents will leave you, I will be with you till the end of the world.
Also ich will nur eine Stelle, Bibelstelle nennen von vielen Verheißungen, aber das Wort Gottes sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Wenn ihr eure Fliege verliert, ich werde euch nicht allein lassen, ich werde euch nie verlassen. Vielen Dank, Dankeschön. Wir wollen auch als Familie, als Gemeindefamilie weiter für euch beten und weiter mit euch einstehen, dass ihr Gottes Willen in eurem Leben erkennen könnt. Und Gottes Wille ist immer der beste Platz für euch. Gott segne euch. Ja, danke. Dankeschön. Ein Applaus für Sie. Ja. Ich kann so schlecht in den Raum hinten sehen. Also, Tushantini, bist du hier irgendwo? Ja, da. Könntest du mal kurz aufstehen? Ja. Das ist unsere liebe Schwester, die auch schon lange Zeit hier ist, aus Sri Lanka. Wir haben gehört, dass letzte Ostern islamische Terroristen mit Bomben und Kalaschnikows in viele Hotels, aber auch in viele Ostergottesdienste gestürmt sind, über 300.000 Menschen getötet haben, viel mehr sind verletzt. Und die, der Pastor von dieser Gemeinde, die am stärksten betroffen wurde, hat schon am Tag danach gesagt, wir wollen den Tätern vergeben. Die Christen in Sri Lanka leiden Unsagbares, weil das hinduistische Regime diese Eindämmung des Terrors nicht unterstützt, sondern im Gegenteil das eigentlich fördert, dass Christen unterdrückt werden. Please be standing. Haben wir jetzt noch jemanden aus einem Land, wo Verfolgung herrscht? Ich sehe dich in den Saal. Ist der Hussein da? Nein. Ist die Nawal da aus Syrien? Nawal kommt aus Kobane, die Stadt, die jetzt auch gerade von türkischen Truppen angegriffen wird. Und viele Christen müssen fliehen. Nawal sagte mir, in Syrien, in dieser Stadt Kobane, gab es vor dem ganzen Krieg keinen einzigen Christen. Das war jetzt ihre Aussage. War zumindest ihre Wahrnehmung. Und sie sagte, jetzt gibt es, was ihr bekannt ist, mindestens 300 Christen von muslimischer Herkunft, weil sie sagen, für uns bedeutet Islam Terror und wir wollen das nicht mehr. Wir strecken uns aus nach Jesus. Und wisst ihr, dass in Syrien, mitten vom Krieg, dass die Christen sehr, sehr aktiv sind in Gemeindegründung? Da entstehen viele, viele Gemeinden. Und wir wollen auch für Kobane beten. Wir wollen für Afghanistan beten. Wir haben auch einige Leute getauft aus Afghanistan. Wenn die abgeschoben werden, dann erleben sie natürlich sehr, sehr viel Verfolgung in ihrem eigenen Land. Im Irak, ja, viele Iraner hier in Deutschland wurden getauft, sind wirklich gläubige Christen. Die Pastoren bezeugen das vor dem Gericht, dass sie mitarbeiten, dass sie die Freude des Herrn haben. Aber die Richter glauben es nicht. Die glauben, das ist alles nur Scheintaufen, Scheinbekehrung. Und sie bekommen keinen Aufenthalt. Sie können hier nicht, teilweise nicht arbeiten. Manche sitzen jetzt im Abschiebegefängnis, müssen hohe Geldstrafen zahlen, weil sie eben hier nicht zurückgehen wollen und da sozusagen eine Abschiebestrafe kriegen. Lass uns noch einmal beten gemeinsam, lass uns unsere Stimmen erheben, wenn du ein Anliegen jetzt einfach so auf dem Herz bekommen hast, für Kobane, für die Situation mit iranischen Flüchtlingen, für Sri Lanka, für die Christen dort, für Gulnas und Johanna als Familie ganz persönlich, ihre Situation, für Wakas und seine Familie, die hier auch in unserer Gemeinde sind und die zwei Kinder haben mit ganz vielen Besonderheiten, die es sehr, sehr schwer haben. Lass unsere Stimmen erheben. Herr, wir kommen zusammen, weil wir eine Familie sind von Brüdern und Schwestern. Du bist unser Vater und wir sind hier nicht zusammen, um Happy Clappy zu erleben, sondern alles zu erleben, Herr. Die Höhen und die Tiefen durchzuleiden mit unseren Geschwistern, weil wir nicht für uns alleine leben, Herr. Wir haben eine Macht bekommen auf unsere Lippen, nämlich das ist Gebet. Du hast dem Gebet so viel Macht gegeben. Danke, dass wir nicht untätig hypnotisiert, schwach und ängstlich irgendwie vor dem Problem uns ducken müssen, sondern wir sind stark in dir, wir sind stark im Herrn, wie wir gerade gehört haben, die Verheißungen Gottes machen uns stark, dein Wort macht uns stark, dass wir sagen können, Herr, wir lassen nicht ab vom Gebet und wir beten für unsere Geschwister und diese Situation kommt sogar mit in unsere Gemeindefamilie hineingeschwappt, Herr, wir können uns dem nicht entziehen, wir wollen uns dem nicht entziehen, so segne du, Herr, unsere Geschwister, die hier auch ihre Länder vertreten, segne die Geschwister, die dort in den Ländern sind, Herr, und gerade unter großem Druck und Not und auch finanziellen Schwierigkeiten sind, im Gefängnis sitzen, um deines Namens willen leiden. Herr, wir danken dir, dass wir uns an dich wenden können. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Dürft euch setzen. Bernd, wo bist du, mein lieber? Genau, ich bräuchte mal die Flipchart hier vorne. Wir wollen die Predigt vor den Lobpreis ziehen heute Morgen, dass wir dann auch im Lobpreis reagieren können auf das Wort Gottes. Und ich bin so dankbar, dass der Herr mich freigesetzt hat. Wollt ihr wissen, wovon er mich freigesetzt hat? Von PowerPoint. Nächsten Sonntag könnt ihr wieder die klasse PowerPoints von Pastor Frank sehen. Könnt euch freuen. Aber für mich sind PowerPoints immer so eine Last. Und gestern war ich auf einem Pastorentreffen und da hatte der ein sehr bekannter Redner, der hatte einfach ein Flipchart. Und da habe ich diese Freisetzung Gottes gespürt. Ich kann auch einfach mit meiner Handschrift noch punkten und euch hoffentlich, ihr könnt mir ein Feedback geben, aber bitte dezent, ja, nicht zu entmutigend. Irgendwo hatte ich auch noch so einen Stift gehabt. Wer jetzt den Stift findet, kriegt von mir ein kostenloses Mittagessen bei McDonald's. Ich habe zwei Mikrofone sogar, aber kein Stift. Okay, Der wird schon auftauchen. Ach, seht ihr, ich habe ihn selber gefunden. Ich kann mich also heute zum Mittagessen einladen. So, sehr schön. Halleluja. Danke, Herr. Herr, du segnest dein Wort. Und du hast Gutes mit uns vor. Könnt ihr das alles sehen? Kann man das oben hin beamen? Nee? Also gestern konnte man das sehen. Okay, ihr müsst ja eigentlich gar nichts sehen. Ihr müsst ja nur meine Strichzeichnung gleich sehen. Also, ich war ja 10 Jahre lang in Indonesien und mit meiner Familie. Wir haben dort im Westen des Landes gedient, auch viele Seminare gehalten mit Pastoren. Ja, das ist ein Gebiet auch, wo der Islam Mehrheit ist, Mehrheitsreligion, und die Gemeinden sich so in eine Nische gesetzt haben, wo sie vom Islam nicht angegriffen werden, indem sie dann praktisch die Leute erreichen, wie zum Beispiel die Chinesen, die buddhistisch sind, oder die Volksgruppen, die traditionell christlich sind. Es gab ja die Portugiesen und die Holländer, die natürlich auch dann das Christentum mitgebracht haben und manche Teile des Landes dann auch christianisiert haben, sodass in diesem viel Inselstaat, ja 8000 Inseln, natürlich einige Inseln auch christlich sind und die Leute, die reisen und wandern natürlich hin und her. Und dann habe ich versucht, diese Pastoren immer wieder dahin zu bringen, hey, hier leben wir mitten in einem riesigen Meer von vielen Fischen. Ihr müsst nicht im Aquarium fischen. Der Herr sucht die Menschen, er liebt diese Menschen, die vom Islam abgehalten werden, die gute Botschaft zu hören. Und so haben wir uns immer wieder auch über Verfolgung unterhalten. Das war auch eine Angst in diesen Pastoren drinnen. Und dann sagte einer mal in der Kleingruppe, ja, ich habe gehört, einer wurde gesteinigt. Der hat es mal erzählt. Und dann die Steine fühlten sich an wie Papier. Und es war so eine Hoffnung für ihn, dass er dann Verfolgung doch nicht so wehtun könnte, weil Gott in seiner Gnade die Steine in Papier verwandelt. Ja, da haben wir so drüber gesprochen. Und dann eines Tages wurde ich nach Ambon eingeladen. Ambon ist ganz auf der anderen Seite von Indonesien, also nicht Westen, wo wir waren, sondern im Osten. Eine Insel, die war früher portugiesisch, also viele Katholiken, aber auch viele Christen dort. Aber das waren traditionelle Namenschristen. Da war wenig mit lebendiges Christentum. Die haben dem Alkohol sehr gefrönt. Es gab viele kaputte Familien, Menschen, die tagsüber schon betrunken durch die Straßen gingen. Es war wirklich kein Zeugnis für die Muslime, die dann als Händler auch dorthin zogen, um die Insel zu islamisieren. Und dann, während wir dort waren, gab es dann ganz schlimme Übergriffe von fanatischen islamischen Gruppen, die dann ihre Macheten gepackt haben und so mit 200 Mann ganze Dörfer niedergewalzt haben. Ja? Ich wurde dann eingeladen, ungefähr 5 Jahre später zu diesen traumatisierten Pastoren zu sprechen. Und da in der Bibelschule, wo ich gewohnt habe, sagte man mir, ja, hier an der Straße, da wurde so ein Kleinbus überfallen und alle Kinderfrauen, alle wurden dann kopfkürzer gemacht. Und das hat sich nicht so toll angefühlt nachts, wo ich dann da so schlief. Und dann habe ich so Stimmen gehört und dachte mir, wow. Am nächsten Morgen kamen dann in diese kleine Kapelle, kamen so 30, 40 gestandene Männer, auch ein paar Frauen rein. Ich meine, die Ambonesen, das sind richtige Hünen, die wurden auch von den Niederländern als Soldaten gebraucht, also das sind Kämpfer, das sind Krieger, das sind kräftige Menschen, aber die hatten steinerne Gesichter, hatten verschlossene Gesichter und saßen da und dachten sich wahrscheinlich, was will der uns sagen? Und ich merkte, dass ich sie nicht erreicht habe. Ich habe über Vergebung gesprochen und über das Kreuz Jesu und über Feindesliebe und es kam nicht an. Normalerweise, weißt du, wenn du als Weißhaut in diesen Ländern bist, umgeben von Asiaten, dann bist du eine Celebrity, dann bist du so ein Superstar, ja? so ein Filmstar fast schon. Alle wollen ein Selfie mit dir machen und wenn du dann irgendwo predigst, dann sind die Leute auch schon so, wow, der kommt aus dem Westen, es muss gut sein, du hast dann schon so einen Bonus. Ja? Und wenn du dann noch verheiratet bist, dann kommst du noch ein Level höher und natürlich natürlich Pastortitel und dann bist du schon so fast so ganz nah bei Jesus dran, aber das hat alles nichts geholfen in Ambon bei diesen Pastoren, die so Schlimmes erlebt haben, vor ihren Augen, die Familienmitglieder verloren haben. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir, ich muss mich einfach öffnen und aus meinem Leben erzählen. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich Schmerz kenne. Und habe ihnen erzählt, wie das war mit meinem erstgeborenen Sohn, auf den wir 8 Jahre gewartet haben. Und weil wir eben in Indonesien das Kind kriegen wollten, und wegen mangelnder medizinischer Versorgung das Kind praktisch in meinen Armen gestorben ist. Und das war dann der Turning Point, ja, was die Pastoren erreicht hat. Denn sie haben gemerkt, da spricht einer mit Vollmacht, weil der weiß, was Schmerz ist. Da spricht nicht wie ein Blinder von der Farbe. Der kennt unseren Schmerz. Wir haben ihre Herzen geöffnet und wir hatten dann einfach eine Session gehabt, wo wir unseren Schmerz oder sie ihren Schmerz zum Kreuz gebracht haben. Und ich habe noch nie Pastoren so schreien gehört. Die haben nicht nur geweint, die haben geschrien. Am nächsten Tag kamen sie wieder und ihre Gesichter waren viel heller, viel offener, viel fröhlicher. Manche haben schon so ein bisschen gelacht, was eigentlich die Kultur der Indonesier ist. Und dann habe ich ihnen erzählt davon, dass Gott das Verlorene sucht und 99 im Schafstall stehen lässt, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Und dass er die Muslime, das sind seine Kinder, die verloren sind, die sucht er. Und dass wir Gottes Liebe in unserem Herzen haben und die ausgegossen ist und wir das weitergeben dürfen. Und da ging für ihnen erstmal so die Welt auf. Muslime können überhaupt Jesus kennenlernen. Das war für sie so gar nicht möglich, gar nicht denkbar. Und dann gingen sie wieder auf die Knie und sie fingen wieder an zu weinen, aber diesmal aus Last für Verlorene. Und sie haben gebetet füreinander, dass sie irgendwie auch Muslime erreichen können. Das war für mich sehr, sehr eindrücklich. Und ich möchte heute über diesen Schmerz sprechen, der zum Leben dazugehört. Das Leben ist hart. Deswegen wollte ich euch auch nicht weichspülen und das Thema verfolgte Christen so ein bisschen sanft anpacken und bloß nicht zu harte Worte, weil es könnte jemand sein, der sich hier irgendwie dann überrumpelt fühlt. Nein, weil wir alle kennen das. Wir alle kommen aus dem Leben, oder? Oder sitzen wir alle 24 Stunden hier in diesen Räumen? Nein, die meiste Zeit sind wir da draußen und kriegen mit, in unserer eigenen Familie, in unserem eigenen Leben oder bei Nachbarn, bei Verwandten Dinge passieren, für die wir keine Antworten haben. Dinge passieren, wo wir sagen, geht's noch? So schweres Leid, wie kann das sein? Und ich habe mal so drüber nachgedacht. Also wer es nicht lesen kann, hier steht Verheißung. Ja? Was ist in der Mitte von der Verheißung? Das Wort heiß. Okay? Also, es kann nicht jede Verheißung hat Schmerz in sich, hat Hitze in sich, Hitze des Leides. Aber es gibt viele Verheißungen, die gibt uns Gott inmitten von Schwierigkeiten. Es gibt Verheißungen, das sagt einfach Gott, ich lasse nicht zu, dass dein Leben immer nur rund läuft, weil ich kenne dich. Du würdest mich vergessen. Du würdest gar nicht nah ans Kreuz gehen. Du würdest dich vielleicht da hinten ganz weit vom Kreuz bewegen und sagen, mir geht's gut. Wisst ihr, warum wir auch in Deutschland so wenig erreichen mit dem Evangelium? Weil es geht den Leuten gut. Und wenn wir nur von einem lieben Gott sprechen, dann sagen die, es ist schön, dass Gott mich liebt. Aber ich fühle mich trotzdem geliebt. Ich fühle mich auch ohne ihn geliebt. Ich brauche ihn nicht. Oder ja, er kann ja mal in mein Leben kommen, mal gucken, was passiert. Aber so richtig brauchen? Und so richtig brauchen tun wir auch nicht Gott, wenn alles rund läuft, nicht wahr? So sind wir als Menschen leider, obwohl er die schönste und attraktivste und wunderbarste Person des Universums ist. Und es einfach nichts Besseres gibt, als mit ihm zu sein. Es ist so schön, bei Gott zu sein. Er ist unser Freund, er nennt uns Freunde. Aber Gott gibt uns Verheißungen, und die habe ich mal hier hingeschrieben, aber die könnt ihr natürlich auch dann jetzt, wenn ich sie sage, mitschreiben. Zum Beispiel im Psalm 46. Gott ist unsere Zuflucht und ein starker Helfer. Wo? In der Not. Ja. Ja. Der gibt uns dann auch mal, lässt er auch mal zu, dass wir in Situationen kommen, wo wir ihn eben als starken Helfer erleben, nämlich dann, wenn wir ihn notwendig haben. 2. Korinther 12, Vers 9. Da sagt Paulus, oh Gott, nimm mir doch bitte diesen Stachel im Fleisch weg, es fühlt sich nicht gut an, ich leide. Und Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Veränderung. Wow, Schwachheit? Ich dachte, wenn ich mich bekehre, dann geht es steil bergauf. Ich habe das wirklich früher gedacht. Ja. Also der Pastor, wo ich gestern da auf diesem Pastorenseminar war, wer ihn mal gehört hat, Stefan Vatter, der ist von der Baptistenkirche, der sagte dann so, als er sich bekehrte, war das auch so. Er dachte, es geht so steil bergauf mit Jesus. Ja. Und dann sagte er so, ja, und bei euch Pfingstlern gibt es ja auch manche, die denken, es geht so senkrecht hoch. Ja. Dachte ich, bei uns? Nee, aber ich hatte so ein leichtes Gefühl, er hätte vielleicht recht. Weil ich früher auch so war. Ja. Ich dachte, ich muss nur richtig glauben und mich so richtig vollpumpen mit Power Praise. Und dann geht's rund, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Dann ist jede Not und jeder Mangel wo ich Gnade bräuchte, ist dann einfach nur noch so ein Durchrauschen, ja, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Kann ich meinen Amen hören? Okay, also, er sagte, nein, das Leben, das geht zwar aufwärts, ja, weil der Herr, er heilt auch alle unsere Wunden und er offenbart sich in unserem Leben und werden ihm ähnlicher, wenn wir ihm nachfolgen, aber es gibt diese Schleifen, könnt ihr die Schleifen sehen? Und dann gibt es wieder so eine Schleife und dann gibt es wieder so eine Schleife und bei manchen ist die Schleife richtig groß. Und manche kommen gerade so aus einer großen Schleife raus, ja. Und manche sind vielleicht da gerade auf der Talfahrt, ja. Bist du da auf der Talfahrt? Fühlt sich das an wie so, ich falle bodenlos, ja. Ich spüre gar nichts von Gottes Liebe. Ja, herzlich willkommen im Club. Da war ich auch schon öfters. Aber ich kann dir eins sagen, es geht dann auch wieder hoch, ja. Deshalb müssen wir unsere Verheißungen mit Geduld, sagt die Bibel, mit Geduld erlangen. Da brauchen wir Geduld, dass wir hier nicht eine Abkürzung machen. Manche resignieren dann. Wisst ihr, was Resignation eigentlich bedeutet? Resignatur, also die Signatur, die du gegeben hast, deine Unterschrift. Ja, ich möchte mit Jesus, ich trete in den Bund ein mit Jesus, den er mit mir am Kreuz geschlossen hat. Die nehmen die wieder wieder zurück. Ja, und sagen, ich steige hier aus, das tut mir zu weh, ist zu heiß. Da habe ich mich nicht angemeldet für sowas, als ich meine Hand gehoben hatte im Gottesdienst. Sie resignieren. Sie kommen dann vielleicht nur noch als Hülle hierher in den Gottesdienst, aber innerlich haben sie schon gesagt, ich habe mich schon verabschiedet. Ja? Manche Leute, gerade jüngere Leute, sind da viel direkter, die sagen, ich komme einfach nicht mehr. Ich brauche meine Hülle nicht zu sehen. Aber das ist die Herausforderung, dass wir diesen Prozess durchgehen und hier enden als Überwinder. Und dass wir praktisch einen positiven Ausblick haben und nicht einen depressiven. Die Bibel sagt, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen sollen, denn er sorgt für uns. 1. Petrus 5, Vers 17. Ja, ich kann dir sagen, er will sich dir als Versorger offenbaren. Und dafür gibt er dir immer wieder genug Sorgen, die du werfen kannst. Ja? Christsein heißt nicht sorgenfreies Leben. Nein, das passt nicht zusammen. Psalm 112, Vers 7. Für den Frommen, das ist so ein altmodisches Wort, leuchtet Licht auf in der Dunkelheit. Also Gott hat irgendwie seine Frommen in die Dunkelheit reingestellt, aber er gibt ihnen Licht, das ist die Verheißung. Bleib nicht im Finstern stehen. Lass den Mut nicht sinken, wenn es finster um dich ist. Er hat dir Licht verheißen. Bleib dran. Gott sorgt für dich. Und Psalm 68, Vers 19, er legt uns eine Last auf, aber er trägt sie auch. What? Gott ist ein Lastenaufleger? Ja, er legt uns Lasten auf. Egal wie alt wir sind, er hat was für uns. Und so gibt es eben diese Schleifen, diese Zeiten, wo es nicht rund läuft, wo wir denken, wir gehen wieder zurück, wo wir denken, es geht ja gar nicht aufwärts. Und hier ist es so wichtig, dass wir auf ihn schauen, so wie wir heute im ersten Lied gesungen haben. Dass wir, wie Philipper 4, Vers 8 sagt, ja, dass wir alles, was ehrbar ist, alles, was tugendhaft ist, alles, was lobenswert ist, auf das schaut, das beachtet. Und nicht so, wie manche manchmal so, ja, das prüfet alles und das Schlechte behaltet. Ja. So, prüfet alles, prüfet den Gottesdienst und nach dem Gottesdienst, dann reden wir über alles, was schiefgelaufen ist. Und dann wundern sich unsere Kinder, was ist das für ein Christsein, wenn wir immer nur über die Fehler reden der anderen. Oder Psalm 103, Vers 1, ja, lobe den Herrn und vergiss nicht, was andere dir Böses angetan haben. Ja? Wenn du so rumläufst, mit diesem Nicht-Vergessen, dann endest du hier in der Schleife abwärts und du erlebst nicht das, was der Herr für dich hat. Und die Herausforderung heute Morgen ist, dass wir erkennen, dass Jesus die sympathischste Person des Universums ist, weil Sympathie bedeutet Mitleiden. Hebräer 4, Vers 15 sagt, ist er nicht ein hoher Priester, der mit uns mitleidet? Und in allen Versuchungen, wie wir auch versucht wurde, nur ohne Sünde. Und deshalb lasst uns mit Freuden zum Thron der Gnade kommen, damit wir rechtzeitige Hilfe empfangen. Mit Freude zum Thron der Gnade. Und wir wissen, da ist ein Gott, der war dadurch. Der hat das miterlebt, was ich gerade erlebt habe, wo ich gerade drin stecke. So wie die Pastoren in Ambon, die gesagt haben, da kennt einer, was Schmerz bedeutet und hat nicht aufgegeben. Wisst ihr, wo wir hingehen, das ist größer als das, wodurch wir gerade durchgehen. Das Beste kommt noch. Wir haben so viel Grund, uns zu freuen. Und in unserem Schmerz ist die Verheißung drinnen. Deshalb bleib da nicht stehen. Lass Gott in alle Bereiche deines Lebens hinein. Und wenn du erkennst, dass die größten Verheißungen in dem Schmerz zu finden sind und dass es ein Leben gibt nach dem Schmerz, ein Leben gibt nach deiner gefühlten Einsamkeit und Frustration, dann wirst du zu denen gehören, die triumphieren und überwinden. Wisst ihr, vor 6 Jahren, als wir nach Deutschland kamen, da war es echt ein Hammer-Struggle für mich, überhaupt wieder zu wissen, wo ist oben, wo ist unten. Ja. Wir hatten damals, ich hatte euch ja mal vor ein paar Jahren erzählt, dass meine Frau ja vor Indonesien einen super Job hatte bei einer amerikanischen Firma und ich hatte mein kleines Pastorengehalt, halbe Stelle. Und wir waren so richtig so, ach, das Geld des Herrn gut verwalten. Also wir haben so jeden Pfennig umgedreht, jeden Cent und haben vom halben Gehalt gelebt, hatten auch keine Kinder und haben dieses Gehalt von Angie gespart. Dummerweise nur hatten wir es falsch angelegt. So als wir zurückkamen von Indonesien, war das ganze Geld futsch. Wir reden hier von großer Summe, ja. War alles weg. Wir hatten die Diagnose von unserem Jonathan, Autismus. Er hatte aufgehört zu sprechen, er verschwand hinter einer Nebelwand. Wir konnten ihn nicht mehr ansprechen, nicht mehr greifen. Wir hatten 2 Kinder, die wir adoptiert hatten, die tierisches Heimweh hatten. Die wollten nur zurück nach Indonesien, konnten es aber nicht ausdrücken. Und es fiel ihnen sehr schwer, hier anzukommen in der deutschen Kultur. Ich selber wusste nicht, gehe ich jetzt in einen säkularen Beruf, wie geht's weiter? Ja, wegen der Diagnose von Jonathan mussten wir zurück und ich wusste nicht, was ich hier in Deutschland soll. Und ich könnte die Liste noch länger führen. Wahrscheinlich sagst du ja, dass gar nichts rein hat, wir haben noch mehr erlebt. Aber das ist ja auch kein Vergleich. Nur, ihr könnt euch vorstellen, dass ich nicht gerade auf Wolke 7 geschwebt bin. Wenn ich nachts im Bett lag und mein Sohn neben mir nicht einschlafen konnte, konnte ich auch schon lange nicht schlafen. Das kam noch dazu, die Schlaflosigkeit von unserem Sohn und dann die harten Nächte. Und dann lag ich so und dann dachte ich so, gleich klappen die Wände hier auf mich ein und ich habe schon Atemnot bekommen. Es war alles nur psychisch. Und ich dachte so, Gott, habe ich geschrien. Das war natürlich nicht nur einmal. Gott, wenn das Evangelium übersetzt gute Nachricht heißt, ja, dann will ich das auch erleben und dann muss das auch in solchen schweren Zeiten funktionieren, sonst ist es gar keine gute Nachricht. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Reinhard, und wenn ich nicht der Herr sein kann über jeden Bereich deines Lebens, dann bin ich gar nicht der Herr über dein Leben. Dann kannst du das auch streichen, weil dann kann ich nicht Herr sein. Er hat das nicht drohend gesagt, er hat das sehr liebevoll gesagt. Aber mir wurde so bewusst, dass Gott auch diese schwere Zeit benutzt, damit ich zum Fuß des Kreuzes komme und an eine Kraftquelle komme, die ich vorher nicht kannte, obwohl ich Christ war und Missionar war. Und diese schwere Zeit hat mich zum Fuß des Kreuzes gebracht und ich habe die Erlösung von Jesus wieder auf eine ganz neue Art und Weise entdeckt. Und ich habe entdeckt, dass das Evangelium wirklich gute Nachricht ist. Und ich habe entdeckt, dass ich mitten von all diesen Umständen, von all dieser Bedrückung, dass ich Freude haben konnte. Einfach nur Freude an Jesus. Weil er wurde mir zu meinem höchsten Wert und alles andere musste verblassen. Und alle Götter mussten ihre Füße beugen. Und alles, was ich vorher so wichtig fand, Geld, so wichtig fand, ja, was ich tue, das musste sterben. Aber es war ein fröhliches Sterben. Es war ein fröhliches Sterben, denn wenn ich nämlich die Wassertriebe von meinem Apfelbaum abschneide, dann freue ich mich auf mehr Frucht. Weil ich weiß genau, so schön diese Wassertriebe aussehen, die sind gerade, die sind dick, die haben viele Blätter, die sind lang, aber es wird kein einziger Apfel dran wachsen. Und so hat Gott diese Schleife hier benutzt, damit Dinge absterben in mir, die Kraft über mich hatten, damit ich die Kraft der Liebe Gottes neu erleben konnte. Die Kraft der Erlösung, die Kraft seiner Verheißungen. Halleluja. Und so mit dem einen Bild zu schließen, ich bin jetzt gerade nochmal bei 3 Tankstellen gewesen, leider gibt es bei Tankstellen keinen Schüttelsalat. Ich hätte gern einen mitgebracht, ja? Die besten Ideen kommen immer dann, wenn die Geschäfte zu sind. Also ihr könnt euch alle jetzt vorstellen, so einen durchsichtigen Plastikbehälter mit Blattsalat drinnen und du machst diese Soße auf, diesen kleinen Aufreißtütchen da, die oben drauf geklebt ist und du schüttest sie rein und sie fließt so durch diesen Blattsalat durch und du hast die ganze Soße am Boden. Und dann, was musst du machen? Wenn du nichts machst, dann isst du den Blattsalat oben weg und es schmeckt fade und irgendwann hast du nur noch Soße, ja? Du musst schütteln, steht doch drauf. Schütteln Sie, drehen Sie um. Da muss jedes Blatt muss richtig von dieser Soße benetzt sein. Ja, und dann habe ich so gedacht, und so ist es mit uns Christen. Und mit jedem, der sagt, ich möchte gern Jesus in mein Leben einladen. Du lädst ihn ein, er kommt in dein Leben rein, aber du musst dich richtig, du musst Jesus in alle Bereiche des Lebens lassen. Und wenn du es vielleicht nicht tust, vielleicht schüttelt dich Gott dann ein bisschen. Er ist so liebevoll, er lässt dich nicht da irgendwie da unten, will Jesus doch nicht sein. Er will doch in jedem Bereich sein, auch in deinem Schmerz. In jedem Bereich möchte er Herr sein. Er möchte in jedem Bereich deines Lebens dein Liebstes sein, dein Wertvollstes sein. Lass uns beten. Halleluja, danke Jesus. Ich möchte einfach fragen, während wir uns so innerlich sammeln und jetzt nicht rumschauen, weil es jetzt nicht für jemand anders ist, sondern nur für dich und Gott. Ich möchte fragen, wenn du zu denen gehörst, die irgendwo auch genau wissen, ich habe irgendwo Jesus nicht mal in meinen Lebenssalat reingelassen. Ich habe dieses Angebot nicht, dieses Päckchen nicht aufgemacht. Ich habe Jesus nicht angewandt. Du hast ihn sogar bewusst ausgeschlossen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch unbewusst. Ich möchte das Evangelium sagen, die Bibel sagt, dass wir Sünder sind. Wir sind in Sünde geboren. Wir haben die Sünde, die wir durch Adam haben. Da kann kein Mensch aus eigener Kraft versuchen, gut zu sein. Und das Ergebnis der Sünde ist der Tod, die ewige Trennung von Gott und die ist schrecklich. Und weil Gott uns nicht erlassen möchte, hat er seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Und wenn du erkennst, dass du ihn brauchst, dass dein Denksystem und dein Glaubenssystem dir nicht hilft, frei zu werden und frei von Sünde zu werden und wirklich auch ewiges Leben zu bekommen und überhaupt, dann lädt dich Gott ein und sagt, hier, ich biete dir ewiges Leben an. Vertraue mir inmitten deines Schmerzens. Gott möchte dir vergeben, möchte für dich beten und vielleicht kannst du das, wenn du das möchtest, in deinem Herzen so mitbeten. Herr, ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich. Ich möchte dir vertrauen, ich bekenne, dass ich ohne dich in meinen Sünden tot bin, aber du schenkst mir ewiges Leben. Und so möchte ich dir mein Leben anvertrauen und sagen, Jesus, du bist mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr. Amen. Wenn du das gebetet hast, heute Morgen, dann möchte ich dich bitten, wenn du das zum allerersten Mal gebetet hast, dann gib einfach ein Handzeichen, damit wir nachher auch auf dich zukommen können. Oder komm du auf uns zu, dass wir dir den Weg des Lebens erklären können und dich einladen können, auch in eine Kleingruppe, dass wir mit dir zusammen, dass wir dich kennenlernen und mit dir zusammen diesen Weg gehen können. Halleluja, danke Jesus. Und wenn wir jetzt im Lobpreis sind, ich möchte uns auch als Gemeinde bitten und du, der du ein Gast bist, aber Jesus schon dein Leben eingeladen hast, nutz diese Lobpreiszeit, dass wir Jesus in jeden Bereich unseres Lebens lassen. Und wenn du spürst, da ist Schmerz in deinem Herzen, das sind Dinge, die liegen ganz tief in deinem Herzen drin, wie schwere Steine, aber du kannst die alleine nicht rausholen. Die sind wie verwachsen mit dir selbst, aber die stören dich, die halten dich fern von dem Leben in Fülle. Dann nutzt die Chance heute, Jesus möchte dir begegnen, dass du in diesem Schmerz die Verheißung entdeckst, die Gott für dich hat. Und wir haben hier Möglichkeit zum Gebet, Gebetsteam hier vorne. Ich werde hier sein, unsere Ältesten werden mit dir beten. Wir wollen Gott begegnen. Amen.